Seit 2 Monaten sind Kulturräume wie Theater, Clubs und Museen geschlossen. Nun beschließen einzelne Bundesländer nach und nach Lockerungen. Kunst, Musik und Theaterinszenierungen finden ihr Publikum seitdem vermehrt über Streaming-Angebote. Jede Einrichtung versucht dafür, ein passendes Format zu finden. Aber was macht Digitalisierung der Kunst und Kultur mit dem Atmosphärischen und mit dem Räumlichen des Kunstwerks und der Künstlerinnen? Wie wird Theater in diesen Corona-Zeiten rezipiert? Zu diesem spannungsreichen Verhältnis und auch seinen Chancen spreche ich nun mit Christian Römer. Er ist Referent für Kultur und neue Medien der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo, Herr Römer.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie, schöne Grüße nach Erfurt.
Derzeit stellen diverse Institutionen Archivmaterial alter Theateraufführungen ins Netz. Wie beurteilen Sie denn diese ja zunächst klassische Form des Streamings?
Ich glaube, dass das eine sehr gute Idee ist, weil die Theater ja momentan, wie Sie schon ausgeführt haben, nicht in der Lage sind, auf ihren Bühnen zu spielen. Ein Grund ist sicher, dass das Publikum und auch diejenigen Städte, die die Theater verantworten, sehen, dass etwas passiert, dass sich das Theater äußert, dass das Theater lebt, dass da Menschen sind, die spielen wollen und in jedem Fall jetzt das herzeigen, was sie bereits getan haben. Gleichzeitig kann man sagen, dass die Stücke natürlich nie, also die Produktionen, die wir jetzt im Stream sehen, bei uns auf dem Bildschirm, dass die nie gedacht waren für eine Verwertung im Internet. Das heißt, wir sehen analoges Theater, das abgefilmt ist als Stream. Und das gibt uns, glaube ich, eine Ahnung, wie das war, als wir im Saal gesessen sind. Und ein weiterer Punkt von Bedeutung ist natürlich, dass es grandiose alte Aufführungen zu sehen gibt, die wir wahrscheinlich nie gesehen hätten. Beispielsweise von der Schaubühne aus den 70er Jahren werden Dinge gezeigt im Berliner Ensemble. Das sind natürlich, man würde sagen, Perlen des Archivs. Ein weiterer Vorteil, glaube ich, ein echter Quantensprung für die Theater besteht darin, dass sie nun mit großem Druck mit den Verlagen und anderen Rechteinhabern verhandeln mussten, um diese Programme überhaupt online stellen zu können. Und dass sich aufgrund der Corona-Situation Kompromisse gefunden haben, die lange nicht möglich waren oder nicht möglich schienen. Das heißt, viele Theater sind jetzt in der Lage, zumindest für diese Monate ein veritables Programm ins Netz zu stellen. Aber es handelt sich um analoges Theater, das ursächlich nicht für eine Inszenierung im Internet vorgesehen war.
Über die Nachteile und auch Vorteile, die dieses Streamen von Theaterveranstaltungen mit sich bringt, kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Vorher noch ein anderer Aspekt. Am 2. Mai haben Sie im Rahmen des Begleitprogramms des Berliner Theatertreffens an einem virtuellen Panel teilgenommen unter dem Titel Stoppt das Streamen. Wie nehmen Sie denn den Umgang mit dem Streamen in der öffentlichen Debatte derzeit wahr?
Ja, ich glaube, die Debatte ist natürlich auch nicht so groß. Allerdings hat sich anlässlich des ersten virtuellen Theatertreffens schon ein kleiner Diskurs entspannt. Ich nehme das so wahr, dass bereits vor 6 Jahren, allerdings in einem anderen so diskursiven Rahmen, über dieses Thema diskutiert wurde. Damals ging es darum, neue Räume zu entdecken. Die Theater sind vermehrt in andere Orte gegangen, sogenannte Site-Specific Theater, sprich in Dortmund die Nordstadt, in Halle nach Halle-Neustadt, in München nach Hasenbergel. Und haben sich da sozusagen diesen ungewohnten neuen Räumen ausgesetzt, haben dort gespielt, haben dort Projekte entwickelt. Und in dem Zusammenhang kam das Internet auch als ein neuer Ort auf, als eine weitere Möglichkeit eines Veröffentlichungsortes für Theater. Und gab es auch eine Experimente, es wurde auch gestreamt. Und dann schlief das ein bisschen ein, weil es ja diesen Druck nicht gab, den wir jetzt unglücklicherweise haben. Ja, diesen Druck zu sagen, wir können gerade unser angestammtes und gewohntes Terrain, unser Haus, unsere Bühne können wir nicht benutzen. Hm. Das heißt, jetzt hat die Diskussion natürlich nochmal Tempo aufgenommen, weil sich jetzt alle fragen, ja, aber wie soll man es denn machen? Und das war auch Gegenstand dieser Diskussion, an der auch Regisseurinnen und Regisseure des Theatertreffens selbst teilnahmen, deren Arbeiten ebenfalls als Streams zu sehen waren. Und Christopher Rüping, so einer der Regisseure, die da auftraten, sagte zu Recht, dass so das atmosphärische Erleben, das man in Gemeinschaft in einem Theatersaal gemeinsam mit den Schauspielern hat, dass das großteilig wegfällt. Gleichzeitig ist in jedem Fall ein Informationswert gibt. Also ich erfahre einfach, in etwa, wie dieser Abend, der dort gestreamt wird, ausgesehen hat. Und gleichzeitig geht eine Forschung los, die ja die eigentlich interessante ist, was passiert, wenn ein Theater wirklich versucht, für eine Zwischenwelt zwischen Film, Internet und Live-Theater zu produzieren. Schönes Beispiel, das gerade gelaufen ist, war die Produktion Dekalog am Schauspielhaus Zürich, die jetzt abendlich dort live gespielt, jeweils ein Monolog, live gefilmt, live ins Internet übertragen als Stream. Also der Versuch zu sagen, was passiert, wenn man diese Welten von Theater, sprich pünktlicher Beginn, alle sind gemeinsam, schalten gemeinsam ein, es gab Möglichkeiten zu interagieren, abzustimmen während dieser Monologe, mit anderen Worten auch diese Idee der Interaktivität, die uns das Netz bietet, for better or for worse, wurde mitgedacht und mitgenutzt. Das heißt, da wird es interessant, finde ich, wenn das Theater sich neue Formate ausdenkt, mit denen es diese mediale oder intermediale Verbindung schafft. Das Abspielen, sage ich mal, der alten Konserven, die letztlich analoges Theater sind, das man sich halt jetzt auf Video anschauen kann, das würde ich trennen, also diese zwei Bereiche.
Das Beispiel, das Sie gerade geschildert haben, sieht so aus Ihrer Sicht das Theater in den nächsten Wochen aus, solange nicht klar ist, wann wieder reale Theateraufführungen stattfinden können. Ist das ein möglicher Weg?
Naja, mein Gefühl ist, dass es sich jetzt eher, die Debatte ist ja dynamisch, Sie kriegen das mit, die einen Bundesländer sagen, ach, ab 30.05. darf man schon wieder ins Theater gehen unter den jeweiligen Kontaktregeln, Kontaktbestimmungen. Andere Bundesländer haben gesagt, bis 31.08., sprich für die sogenannte Spielzeit, also bis zum Herbst, ist auf jeden Fall erstmal für einen öffentlichen Verkehr zu. Es wird gerade diskutiert, wie Proben in den Theatern funktionieren könnten, welche Abstände man einhalten muss, wie gelüftet werden soll. Also diese ganz praktischen Arbeitsfragen, die sich jetzt viele andere Institutionen ja genauso stellen. Und gleichzeitig gehen natürlich auch die Konserven irgendwann zu Ende, die man noch in der Videovorratskammer zu stehen hatte. Mhm. Und deshalb sind die Theater sozusagen auch gezwungen, über andere Formate nachzudenken, über die alten Aufführungen, die sie aufgezeichnet haben, hinausgehen. Und das geht momentan von einmal persönlichen Gesprächen über Zoom mit den Mitgliedern der Ensembles, was, glaube ich, einfach mal in der Besucherpflege und im Kontaktaustausch dient. Gleichzeitig aber auch, wie dieses eben angesprochene Format, werden an mehreren Häusern Versuche gestartet, ob sich denn nicht sozusagen dieses Theater im Netz mehr sein kann als nur die Abfilmung von Theaterinszenierungen, wie wir sie bisher kannten. Also das heißt, ist da so eine neue Welt zu entdecken. Dadurch, dass das aber jetzt als Anforderung sehr rapide kommt, sind halt viele dabei und versuchen da Möglichkeiten zu finden. Und ich glaube, ein aufmerksamer Blick auf die Websites der unterschiedlichen Theater oder auf das Portal nachtkritik.de, das das ziemlich genau beobachtet und wiedergibt, lohnt sich für alle Theaterenthusiastinnen und Enthusiasten natürlich.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, bei den ganzen virtuellen Theaterangeboten fehlt derzeit das Atmosphärische. Was meint das genau und welche weiteren Nachteile oder Gefahren entstehen Ihrer Meinung nach durch das Streamen in der Theaterwelt?
Na, Gefahren sehe ich deshalb keine. Es gab mal die These, dass Leute sich sozusagen mit diesem Surrogat zufrieden geben könnten und dann nicht mehr live ins Theater gehen würden. Ich glaube, das ist, wenn man das mit anderen Bereichen vergleicht, einfach Unsinn. Also ich denke, das Theater hat nicht einen Besucher verloren, also einen Live-Besucher verloren, weil die Person gesagt hat, ich gucke mir das jetzt lieber abends im Netz an. Ich glaube, es ist inzwischen eine Binse zu sagen, ja, es ist irgendwie schöner im Theater, weil da die gemeinschaftliche Atmosphäre herrscht. Klar, das ist ja auch logisch, dass das, sage ich mal, ein gemeinschaftlicheres Gefühl ist, wenn ich mit Menschen sitze und vor mir Menschen sind und da auch eine emotionale und eine fast körperliche Verbindung besteht im Vergleich zu, ich sitze allein vor meinem Rechner, habe noch 4 Tabs auf, gucke mir noch eine Mail an und zappe dann wieder zurück ins Theaterstück. Das ist ja eine Situation, die ich auch vom Bildschirm habe. Interessant ist eben, gibt es Möglichkeiten in den Streams, und Stream ist ja nur die Technologie, das ist ja kein ideologischer Begriff, das heißt ja nur, das beschreibt ja nur, wie die Daten vom einen Ort zum anderen übertragen werden. Mit anderen Worten, schaffen wir es, auf einem Bildschirm eine Stimmung herzustellen, ein Mitmachen, vielleicht eine Spannung, die nicht Video ist, die nicht YouTube ist, also die Ästhetik meine ich, sondern die klar signifiziertes Theater. Es wird von Theatermenschen gemacht und lassen sich da ein paar Prozent Gemeinschaftsgefühl herauskitzeln, auch wenn wir uns nicht berühren können. Also man könnte sagen, wie kann man sich berühren, ohne sich zu berühren?
Was wäre da Ihre Antwort drauf?
Naja, ich sah diese letzte Folge des Dekalog aus Zürich am Sonntag. Das war ein Monolog des Schauspielers Thomas Wodjanka. Und ich muss sagen, ich war nach so 30, 40 Minuten durch den sehr geschickten Einsatz von Musik, aber auch von speziellen Formen von Videoart und einfach von dem Spiel des grandiosen Schauspielers, doch in der letzten Strecke dieses Monologs so bewegt, dass sich für mich so ein Theatergefühl einstellte, so was man überlässt sich einfach dem Spieler beziehungsweise der Situation, was einem Theater ja ab und zu glückhafterweise passiert, dass man von dem, was man vorne auf der Bühne sieht, so gefangen ist, dass man links und rechts sozusagen gar nicht mehr merkt, wie Zeit vergeht oder was um einen herum passiert. Und das passierte mir da in dieser letzten Viertelstunde diese Aufführung im Internet. Deshalb habe ich das Gefühl, es ist möglich. Und es bedarf halt der Versuche. Mit anderen Worten, jetzt machen die Theater halt, gehen so aus ihrer Comfortzone, will sagen aus ihrem angestammten Habitat eben der Bühne heraus und begeben sich da auf eine neue Bühne, weil die alte halt gerade nicht funktioniert. Und das will aber erforscht und probiert werden. Das kann ja nicht aus der Hand geschüttelt werden, wenn man das Medium wechselt. Ja. Deshalb glaube ich, es ist so eine Zeit für Forschung jetzt. Und da sind viele dran, herauszufinden, ob da mehr geht als nochmal das bloße Abspielen alter Videos.
Solange die alten Videos abgespielt werden und auch neue Streams im Internet hochgeladen werden vom Theater, haben Sie denn abschließend noch einen Streaming-Tipp, was man sich als Theaterliebhaber oder Liebhaberin derzeit unbedingt anschauen sollte? Außer dem Dekalog, den Sie schon angesprochen haben.
Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, auf die Website der Schaubühne zu gehen, weil sich da wirklich grandiose Archivaufnahmen befinden. Ich habe auch das Angebot der Münchner Kammerspiele gesehen, was, finde ich, teilweise sehr, sehr gut aufgezeichnet hat, weil auch das ist ja ein großer Unterschied. Manche haben da eine Kamera in der Totalen draufgehalten, weil das letztlich nur diente der Möglichkeit, solche Stücke wieder aufnehmen zu können, wenn ein Schauspieler ausfällt und ein anderer das lernen muss, dann muss er sich ja anschauen, wie das aussah. Und andere haben da mit mehreren Kameras gearbeitet, haben das also sehr sorgfältig gemacht. Und das ist natürlich ein anderes Vergnügen, dann ein solches Theatervideo anzuschauen. Empfehlen würde ich auch die Website des Gorki-Theaters. Wer sich für diese Arbeit interessiert, die haben ebenfalls sehr gut aufgezeichnet. Man kann fast das ganze Repertoire sehen. Bester Informationstipp ist nachkritik.de. Die haben etwas aufgelegt, was sie den digitalen Spielplan nennen. Und mit einem Klick sieht man da alle Angebote des jeweiligen Abends mit Uhrzeit, Link und Kurzinformationen, sodass man eigentlich im momentan mit zwei Klicks im Internet eine sehr schöne Informationsbreite hat, was denn heute Abend zwischen 18 und 20 Uhr auf den digitalen Theaterspielplänen läuft.
Danke für diesen Tipp. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die sich ergeben hat aus Ihrer Antwort. Nämlich, wie kann man denn in diesen digitalen, virtuellen Zeiten den Menschen gerecht werden, die eben nicht den Zugang haben zu einer sehr stabilen Internetverbindung, überhaupt zu einer Internetverbindung? Diese Menschen gibt es ja trotzdem auch. Und denen fehlt das Theater. Wie kann man dem gerade gerecht werden?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, da, also wenn diese Verbindung durchs Internet stattfinden sollte, dann ist es natürlich, wie viele andere Fragen, auch eine sozioökonomische Frage. Ich glaube, die können die Theater nicht lösen. Das ist sicher eine Frage von, inwieweit ist in der Sozialgesetzgebung ein Internetanschluss oder dessen Finanzierung vorhanden. Also ich glaube, das ist eine Frage, die sich an Sozialpolitik stellt und nicht an die Theater, weil ich glaube, denen wird das schwerfallen, ihren Besuchern, Breitband-Internetanschlüsse einzurichten. Ein schönes Erlebnis ist auch, Dinge mal gemeinsam zu schauen. wenn sozusagen einer einen vernünftigen Anschluss hat, also sozusagen das Gemeinschaftserlebnis dann vielleicht, wenn es die Kontaktbestimmungen erlauben, auch gemeinsam vorm Bildschirm, vielleicht noch besser von einem Beamer, den man sich zu Hause aufstellt, damit man es ein bisschen größer sieht, zu haben. Was die Täter natürlich auch versuchen, ist gleichzeitig zu sehen, gibt es irgendwo noch andere Veröffentlichungsorte der eigenen Arbeit. Mit anderen Worten, der Intendant Matthias Lilienthal aus München brachte die Idee auf, er wolle seine Abschiedsveranstaltung, der verlässt dieses Theater Ende dieses Sommers, in einem Autokino machen. Das heißt, wir wissen ja, Autokinos sind sozusagen, wenn man da zu zweit mit seinem Auto reinfährt, gestattet, solange es die Menschen aus demselben Haushalt sind. Und dann könnte man natürlich entweder von einem dritten Ort in das Autokino übertragen oder man könnte mit Abstandsregeln eine Freilichtaufführung machen. Ich will damit sagen, durch die Lockerungen, die jetzt passieren, sind natürlich auch so hybride Formate möglich, ich will sagen, die zum Teil live und zum Teil übertragen stattfinden. Bei uns in Kreuzberg im vergangenen Wochenende gab es auch eine Wochenendaktion, wo Menschen auf Balkons gespielt haben. Will sagen, es ist halt so eine Frage, was geht und ob sich jetzt auch die Möglichkeiten im Analogen noch weiter ausreizen lassen, wie das gehen soll. Aber ich glaube, das sind tolle Sachen, die uns vielleicht in den nächsten Wochen da und dort mal begegnen und vielleicht so unsere Aufmerksamkeit verdienen.
In der Corona-Krise gehen Theater also neue Wege. Sie finden neue Wege. Dass darin Potenzial steckt, findet Christian Römer. Er ist Referent für Kultur und neue Medien der Heinrich-Böll-Stiftung. Herr Römer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch.
Gerne.